Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Carlos Alcaraz und Alexander Zverev bestreiten das Finale der French Open 2024. Carlos Alcaraz hat Jannik Sinner in 5 Sätzen besiegt, Alexander Zverev Casper Ruud in 4. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder an meiner Seite Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Dieser Halbfinaltag der Herren wird nicht unbedingt in die Geschichte eingehen.
Nein. Ich habe gerade schon zu dir gesagt, wären das jetzt wie bei den Damen und es wären Best-of-3-Matches gewesen, dann hätten wir wahrscheinlich schon vor 3 Stunden aufgenommen. So hat sich's natürlich allein durchs Format ein bisschen gezogen. Aber ganz ehrlich, wir hatten heute selten Momente, wo beide Spieler richtig gut gespielt haben. Ruud hat einen tollen Start hingelegt, ist danach eingegangen, Zverev hat übernommen. Beim ersten Match ist es wirklich hin und her gependelt. Zwischendrin waren beide mal ganz okay, aber irgendwie war ein bisschen der Wurm drin heute. Aber es war es ja bei den Damen gestern auch.
Carlos Alcaraz gegen Jannik Sinner. Lass uns über das Match als erstes sprechen. Das war nämlich auch heute das erste Match dieses Tages. Das war so ein kleines bisschen ja der Hauptkampf von allen dann auch so prognostiziert. Carlos Alcaraz und Jannik Sinner kamen hier beide mit Verletzungen her, beziehungsweise als Rekonvaleszenten. Und man wusste nicht so genau, mit welcher Form sie hier gekommen waren. Aber sie waren durch dieses Turnier, man möchte sagen, fast gecruised, ohne in irgendeiner Weise größere Probleme zu haben. Und so, wie man es von ihnen eigentlich auch erwartet hat, als Nummer 3 und dann Nummer 2 gesetzte. Sie trafen sich jetzt also in diesem Match und wir haben bislang eigentlich immer gute Matches von den beiden erlebt. Natürlich bleibt in Erinnerung das US Open Viertelfinale 2022, das so ein bisschen eins der Matches dieses Jahrzehnts bislang war. Aber sie waren eigentlich immer gut. Hier hat Jannik Sinner jetzt in 5 Sätzen verloren, beziehungsweise Carlos Alcaraz in 5 Sätzen gewonnen. Du hast es eben schon angekündigt. Wir haben eigentlich so etwas gehabt, dass abwechselnd jeder einen Satz gut war. Im ersten Satz hat Carlos Alcaraz quasi gar keine Chance gehabt. Und das war vielleicht der stärkste Satz von Jannik Sinner, der komplett übernommen hatte, der auch mit dem Return unglaublich viel Druck machen konnte, der dann auch noch im zweiten Satz mit Break führte. Und dann war es auf einmal komplett weg. 6 der nächsten 7 Spiele gewann Carlos Alcaraz. Im dritten Satz, der komplett hin und her meanderte, wo man so nicht so richtig wusste, was denn jetzt so passieren würde, den gewann Jannik Sinner mit 6-3. Und ab dem vierten Satz wurde es dann deutlich besser, das Match. Und dann hat Carlos Alcaraz das übernommen und Carlos Alcaraz mit seiner Art, Tennis zu spielen, das übernommen und konnte dann auch Jannik Sinner sein Spiel aufdrücken. Das jetzt so mal die Kurzform. Wir können uns ja gleich noch ein bisschen an wichtigen Punkten entlanghangeln, aber das ist so ein bisschen die Kurzform dieses Matches.
Ja, und eingeschoben zwischendrin noch die Krämpfe von Sinner
im Arm, genau.
Also ja, fast eine Duplizität der Ereignisse aus dem letzten Jahr, wo Alcaraz hier Krämpfe im ganzen Körper hatte. Und ich würde sagen, das war auch am Ende die entscheidende Komponente. Sinner ist die Kraft ausgegangen und am Ende hat er 2 Punkte mehr aufs Match gewonnen. Hat ja auch einfach einen tollen Start hingelegt, aber man hatte das Gefühl, als Alcaraz im Match drin war, war es eine Aufholjagd. Und die Aufholjagd hat er dann für sich entschieden und hat ihn dann zwar nicht auf den letzten Zentimetern, aber auf den letzten Metern eingeholt. Und ich glaube, die allermeisten hätten nach dem vierten Satz auch auf Alcaraz gesetzt. Da wirkte Sinner einfach platt. Und Sinner hatte ja, du hast schon gesagt, die Hüftverletzung. Er war anscheinend auch noch krank gewesen vor den French Open. Und er wirkte nicht so fit und durchtrainiert wie Alcaraz in diesem Moment. Und das ist vielleicht auch kein Wunder, weil bei Hüfte kann man wahrscheinlich jetzt Vorbereitung machen. Und trotzdem war es, wenn er heute gut im Match war, fand ich sehr ansehnlich und sehr beeindruckend von Sinner. Und dann geht man aber rüber zu Alcaraz und sieht halt, welche Möglichkeiten er hat, wie der aufdrehen kann. Und auf der anderen Seite, wie inkonstant und mit den Nerven kämpfend er auch sein kann. Also wir haben von beiden das Gute und das Schlechte gesehen, würde ich sagen.
Wir müssen da einfach nochmal drauf zu sprechen kommen, dass Alcaraz und Jannik Sinner verschiedene Probleme hatten. Carlos Alcaraz hatte Probleme am Abend. Der konnte allerdings so ein Fitnesstraining, er konnte so ein Konditionstraining machen und war dementsprechend vielleicht so ein kleines bisschen besser dann auch im Saft. Und Jannik Sinner konnte nicht viel machen. Der hatte Hüftprobleme und konnte erst in der letzten Woche vor den French Open wirklich mit dem Training wieder anfangen. Ja, und dem fehlten dann einfach so ein paar Grundlagen. So die Matchhärte erstens. Zweitens dann sind ihm wahrscheinlich 2 oder 3 Wochen wirklich Matches dann durch die Lappen gegangen, wo man dann ja auch so die Kondition mit aufbaut oder wo man sich dann auch so ja, auch da wieder die Matchhärte zurecht biegt. Und bei Alcaraz, der hatte am Ende einfach mehr noch im Tank. Und vielleicht kann man es wirklich darauf so runterbrechen.
Ja, so hat es sich angefühlt, ne? Weil an sich sind beide, würde ich sagen, wirklich auf Augenhöhe unterwegs zurzeit. Beide sind ähnlich gute Spieler und natürlich gehen sie unterschiedlich ran und natürlich hat Alcaraz mehr Möglichkeiten und wenn beide in der absoluten Topform sind, dann ist Alcaraz der bessere Spieler. Sinner hat aber krasse Schritte über das letzte Jahr gemacht und die Phase, wo er dominant war, da hat man halt gesehen, dass er so ein konzentriertes, kompromissloses Tennis spielt. Nur braucht er dafür, glaube ich, wirklich allerbeste körperliche Voraussetzungen. Also er ähnelt ja in seiner Spielanlage am Ende dann doch zum Beispiel eher einem Djokovic. Und wir wissen, der hat seinen Körper auch gebraucht, was letzte Jahrzehnt. Während Alcaraz sicherlich gerade am Anfang des Turniers so ein bisschen nicht unbedingt abgelenkt, aber so ein bisschen verunsichert war wegen dem Arm, wissen wir dann doch am Ende, er kann durch seine Kreativität und dadurch, wie schnell er die Bälle nimmt und wie schnell er sie auch machen kann, hat er andere Möglichkeiten als ein Sinner und war da, glaube ich, nicht so abhängig von.
Ich hatte nach dem ersten Satz und nach den ersten beiden Spielen des zweiten Satzes, hatte ich so mir schon überlegt, ob ich dir die Bold Prediction vor die Füße werfe, dass ich sagen wollte, vielleicht stehen wir vor 1-2 Jahren einer Dominanz von Jannik Sinner, wie wir sie 2004 bis 2006 von Roger Federer dann mitbekommen haben. Diese Prognose packe ich jetzt erst nochmal nach hinten, aber die ersten 10 Spiele von Jannik Sinner, die haben mir so imponiert und ich habe das dann ja heute dann auch auf dem Court gesehen und zwischendurch musste man den Atem anhalten, mit welcher Power er gespielt hat. Und Darren Cahill hat bei den Australian Open gesagt, es hört sich anders an, wenn der Ball Jannik Sinners Schläger verlässt. Und ich kann das bestätigen, er hört sich wirklich anders an, gerade dann heute in den ersten 10 Spielen. Dann war in seinem Spiel ein Bruch und er war so einmal kurz weggerutscht Anfang des zweiten Satzes. Da habe ich schon gedacht, ja, das hätte vielleicht mit seinen Hüftproblemen zu tun, aber er hat hinterher gesagt, naja, er ist ein bisschen müde geworden, aber die Hüfte, die kann er auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise zur Verantwortung ziehen. Und dann war das Spiel erstmal weg. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass ab dem zweiten Satz niemand so richtig zur Bestform finden konnte. Und ich glaube, dass bei Carlos Alcaraz immer noch so 10-15% Steigerungen drin sind. Auch das, was er im vierten und fünften Satz gespielt hat. Oder bin ich da, sehe ich das zu negativ? Was meinst du?
Ich glaube, er ist dann nicht mehr so krass gefordert worden, ne? Und dadurch hat sich's dann, finde ich, auch so angefühlt, als wenn er eigentlich sein, in Anführungszeichen, routiniertes Programm durchziehen konnte, weil Sinner dann nicht mehr an sein Level rankam. Und es wäre halt so spannend gewesen, einen von Nerven befreiten Alcaraz gegen einen absolut fitten Sinner zu sehen und zu schauen, was passiert wäre. Ich glaube, Alcaraz wäre immer noch der leichte Favorit gewesen, weil Sand. Und trotzdem, finde ich, können wir jetzt nach diesem Turnier nochmal viel eher herausstreichen für Sinner als nach den Australian Open. Der ist oben, um zu bleiben. Also man hätte ja auch denken können, war eine sehr gute Phase von Sinner jetzt irgendwie 4, 5, 6 Monate lang, hat da mit einem Grand Slam Sieg gekrönt. Und jetzt würde ich sagen, nee, der ist an der Weltranglistenspitze angekommen und der hat vielleicht nicht das exakt selbe Potenzial wie Alcaraz, aber der hat das Potenzial, mehrere Grand Slam Turniere in den nächsten Jahren zu gewinnen. Und ich weiß nicht, ob man das außer bei Alcaraz noch über irgendwen im Herrentennis Moment sagen kann.
Ich glaube auch, dass die beiden in den nächsten 2, 3 Jahren auf jeden Fall die größte Chance haben, Grand-Slam-Titel eben nicht im Dutzend zu gewinnen, aber auf jeden Fall mehrere Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Und vielleicht werde ich dieses Argument oder werde ich diese Bold Prediction mit Federer-Dominanz werde ich vielleicht nochmal nach der amerikanischen Hartplatz-Saison aufbringen. Mal gucken.
Naja, und auf der anderen Seite hast du ja jemanden, der hier was Außergewöhnliches geschafft hat. Und das war Alcaraz mit seinem auf allen 3 Belegen Grand-Slam-Finale erreicht. Als frühester Spieler. Also
als jüngster Spieler.
Jüngster Spieler der Geschichte. Und da sind ein paar ganz gute Namen auf der Liste drauf. Und es ist schon völlig abgefahren, dass ihm das gelungen ist. Also irgendwie ist ja ein bisschen der Alcaraz-Hype weg nach den letzten Monaten. Und er hat nur ein Turnier gewonnen in den letzten 10 Monaten. Und trotzdem ist es natürlich absolut außergewöhnlich, was er da im jungen Alter geschafft hat.
Martina Hingis war 16, als sie auf dem dritten Untergrund ihr Finale erreicht hatte. Also das müssen wir dann auch noch dahinterher schicken. Es gibt Spielerinnen, die das noch deutlich früher geschafft haben, mit 16. Da muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Carlos Alcaraz trotzdem hier mit einer großen Leistung und am Ende in 5 Sätzen der Sieger gegen Jannik Sinner. Und er trifft jetzt auf Alexander Zverev. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass er auf Alexander Zverev treffen wird. Bevor wir über das Match sprechen, müssen wir natürlich darüber sprechen, dass heute das Verfahren gegen Alexander Zverev wegen des Vorwurfs der Körperverletzung eingestellt worden ist. Man hat sich außergerichtlich geeinigt. Zverev muss 200.000 Euro zahlen. Das sind allerdings die Gerichtskosten, weil er den Prozess haben wollte, nachdem er gegen die Geldstrafe Widerspruch erhoben hat. Dann kam es zum Prozess und diese 200.000 Euro muss er zahlen. 150.000 Euro an die Gerichtskasse, 50.000 Euro in einen Fonds für gemeinnützige Organisationen. Und man hat sich außergerichtlich geeinigt. Die Richterin hat gesagt, Alexander Zverev, also es ist keine Schuld und es ist keine Unschuld festgestellt worden. Alexander Zverev gilt als unschuldig und die Richterin hat gesagt, es ist ein Sieg, weil man sich außergerichtlich geeinigt hat und das vielleicht dann auch zum Wohl des Kindes, das die beiden gemeinsam haben. Und sie sagte, hier wird dann nicht mehr noch weiter gestritten. Und die Richterin wertete das als Erfolg. Zverev kann es wahrscheinlich auch als Erfolg werten.
Ah, ich weiß nicht, ob ich da so ein Wort wie Erfolg nehmen will, aber...
Also da habe ich jetzt nur wirklich die Richterin zitiert.
Mhm. Ja, also ich finde, ich hatte jetzt auch nochmal kurz vor der Aufnahme den Spiegel Online-Artikel gelesen, hatte vorher noch andere Sachen und im Spiegel Online-Artikel der letzte Satz oder vorletzte Satz gehört der Gerichtssprecherin, die sagt, die Wahrheit bleibt offen. Und das war wahrscheinlich das Verfahren und es ist weder ein Schuldeingeständnis, noch ist es ein Freispruch. Und ich denke, das ist auch, wie es berichtet werden sollte. Und
so habe ich es ja gemacht.
Hm? Ja, nee. Hm? Ich meine auch nicht dich. Ich habe an andere gedacht, die vielleicht da extremer das Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlagen können. Ich fand, du hast das jetzt sehr gut zusammengefasst. Also es war wirklich nicht an dich gerichtet. Mhm. Und wir wissen, ein Rechtssystem ist häufig eins der Nuancen. Und da auch eine nuancierte Sprache zu finden, gehört dazu. Und deswegen glaube ich, diese Formel, es ist kein Schuldeingeständnis und es ist kein Freispruch, fasst es wahrscheinlich am Ende zusammen.
Alexander Zverev auf jeden Fall kann sich jetzt erstmal wieder nur auf Tennis konzentrieren, außer auf den Prozess. Aber man hatte während der 2 Wochen hier in Paris das Gefühl, dass er das ganz gut ausblenden konnte, diesen Prozess, der in Berlin durchgeführt worden ist. Alexander Zverev hat heute gegen Casper Ruud in 4 Sätzen gewonnen. 2-6, 6-2, 6-4 und 6-2. Und das Match lässt sich eigentlich in 3 Teile teilen. Der erste Satz, der ging klar an Casper Ruud. Alexander Zverev viel zu passiv hinten stehend, bekam dann die Stops um die Ohren, bekam dann die guten Vorhände von Ruud um die Ohren, der sich auch einen guten Plan zurechtgelegt hatte, mit höheren Topspins zu agieren auf die Rückhand von Zverev, der damit nicht so richtig viel Druck erzeugen konnte mit seinen Rückhänden und auch mit der Vorhand nicht so richtig viel Druck erzeugen konnte. Und der erste Satz ging hochverdient an Casper Ruud. Das änderte sich allerdings im zweiten Satz und die Taktikänderung von Zverev war deutlich zu erkennen und Zverev hat hier ab dem zweiten Satz deutlich aktiver gespielt, deutlich mit mehr Offensive, vor allen Dingen die Vorhand ist sehr gut gekommen bei ihm, der Aufschlag stabilisierte sich, der wurde im Laufe des Matches immer besser, der Aufschlag, und der ist nun mal wirklich sein Leib- und Magenschlag. Und Leib- und Magenschlag ist eine gute Überleitung. Wow, der ist ein bisschen unabsichtlich gewesen, weil ab dem Ende des zweiten Satzes, Anfang des dritten Satzes, merkte man, dass Casper Ruud körperliche Probleme hat. Und er hatte Magenprobleme, das hat der Schiedsrichterin gesagt. Er hat dann auch noch Medikamente vom Physio bekommen, / vom Arzt. Aber nach dem dritten Satz hat er auch den Platz nochmal verlassen. Aber von dem Moment an, so ab Anfang des dritten Satzes, war das Match eigentlich eine unausgeglichene Geschichte, weil Ruud körperlich Probleme hatte und Zverev daraus dann Kapital schlagen konnte und dann am Ende verdient, in 4 Sätzen gewinnt. Wir wissen nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn Casper Ruud fit gewesen wäre. Ich glaube trotzdem, dass es ein sehr enges Match geblieben wäre, weil Zverev gerade im 2. Satz, als Ruud noch fit schien, das Heft des Handels in die Hand genommen hatte.
Ja, es war insgesamt ein schräges Match, eben weil der 1. Satz ging ziemlich schnell und er war sehr einseitig. Der 2. Satz ging gefühlt genauso schnell und war auch einseitig. Da haben, also ich habe es auf dem britischen Eurosport geguckt und die sitzen ja auch vor Ort und die haben da schon spekuliert, dass es Anfang des 2. Satzes losgegangen sein muss mit den Magenschmerzen von Ruud. Die hat man dann erstmal gar nicht so gesehen. Dann hat Eurosport aber draufgezogen in den Close-Ups oder wahrscheinlich irgendwie vorher die Regie vor Ort, und dann hat man halt gesehen, dass Ruud offensichtlich ziemlich starke Krämpfe hat. Und ja, das wissen wir alle, das ist kein Spaß. Er ist dann ja eben auch auf dem Klo verschwunden nach dem 3. Satz. Und ja, er hat dann nochmal versucht, sich aufzubäumen im 4. Satz. Aber man muss dann eben sagen, Zverev hat ein, bis auf 2 Doppelfehler, als er auf den 3. Satz aufgeschlagen hat, ein durchgehend hohes Niveau in der Abwehr und in der Offensive gespielt. Und das heißt, Ruud hätte hier Außergewöhnliches schaffen müssen, um da eine Chance wirklich noch zu haben. Und Zverev, das wissen wir, kann jedem Tennisspieler, Spielerin passieren, in so einer Situation sich auch ablenken lassen von der Situation, hat er überhaupt nicht gemacht. Er hat sein Ding durchgezogen, er hat ein paar richtige Highlights drin gehabt. Das Problem war, das Match war so ein bisschen leblos durch diese beiden Sätze am Anfang und dadurch, dass es dann ziemlich offensichtlich war, dass Ruud nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Und daher ist es so ein bisschen vor sich hin meandert, das Match, und dann am Ende natürlich völlig verdient an Zverev gegangen.
Ein Highlight möchte ich noch gerade hervorstreichen. Das war im 4. Satz. 2-1 Satzführung für Zverev, ein Break-Vorsprung bei 2-4 aus der Sicht von Ruud, 30-15 bei eigenem Aufschlag. Ruud spielt einen Aufschlag nach außen mit Slice, also kein Kickaufschlag. Und Zverev legt alles rein in die Rückhand, in den Rückhand-Return, und spielt ihn am Netzpfosten vorbei ins Feld. Das war der Highlight-Ball dieses Matches. Da gab es dann auch von Casper Ruud Beifall. Und ich glaube, da, allerspätestens da, war jedem klar, dieses Match bekommt nur einen einzigen Sieger noch.
Ja, es war ja dann auch die Phase, wo Ruud, habe ich von ihm übrigens auch selten gesehen, anfing mit der Schiedsrichterin Ruud zu diskutieren. Und ich glaube, es war Henman, der ganz trocken sagte, einen Sieg will er heute noch haben. Und hat er auch nicht bekommen, war äußerst unzufrieden mit dem Leben. Ist natürlich auch eine doofe Geschichte. Ich meine, wer will in so einem Moment schon sowas haben? Zverev hat es durchgezogen, hat es für sich genutzt und steht jetzt zum zweiten Mal im Grand Slam-Finale.
Das ist übrigens eine Sache, die ich gerne nochmal gerade angesprochen haben wollen würde. Die Diskussion von Spielerinnen und Spielern mit den Schiedsrichtern. Ich habe noch keinen einzigen Schiedsrichter, noch keine einzige Schiedsrichterin gesehen, die nach einer Diskussion mit dem Spieler oder der Spielerin gesagt hat, Mensch, klar, du hast recht, komm, ich nehme meine Entscheidung zurück und wir machen den ganzen Kram, du kriegst den Punkt. Das habe ich noch nie erlebt. Vielleicht müssen die Profis da mal zwischendurch den Dampf ablassen und vielleicht brauchen sie dann mal ein Ventil oder so. Das haben sie dann durch Schiedsrichter oder Schiedsrichterin, aber das ist immer wieder erstaunlich, diese Diskussion.
Naja, ich habe doch jetzt gelesen, bei der EM darf doch nur noch der Kapitän.
Genau.
Jetzt mit den Schiedsrichtern. Und vielleicht muss man hier sagen, man darf einmal im Match eine Runde diskutieren und dann ist aber auch gut.
Ja.
Also, keine Ahnung. Also, es ist dann ja auch einfach müßig und es macht es jetzt auch nicht spannender. Das Publikum dann heute natürlich auch wieder bei jeder irgendwie halbwegs strittigen Situation am Buhn, einfach nur schon aus Gewohnheit. Aber gut, ich kann es auch verstehen. Die haben wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld dafür hingelegt und jetzt keinen Klassiker bekommen, aber das ist das Risiko, wenn man zu Sportevents geht.
Dafür, dass sie viel Geld hingelegt haben, waren aber erstaunlich wenige da. Also Anfang des Matches war vielleicht zu 40% vom Zverev-Match war vielleicht zu 40% das Stadion gefüllt. Das legte sich bzw. besserte sich noch, aber mehr als 70% gefüllt war dieses Stadion zu keinem Zeitpunkt. Das war gerade im Unterrang eine sehr enttäuschende Geschichte. Und da habe ich das Gefühl, das ist immer so bei diesem French Open-Halbfinals, wenn das erste Halbfinale wirklich lange dauert, dass das zweite Halbfinale dann so ein kleines bisschen unter den Tisch fällt, obwohl beide Sessions getrennt voneinander verkauft werden.
Ja, also wahrscheinlich machen sie am Ende da trotzdem mehr Geld mit und trotzdem haben wir es jetzt schon einige Mal erlebt und es ist natürlich einfach nur schade.
Das waren die beiden Herrenhalbfinals. Am Sonntag gibt es das Finale zwischen Carlos Alcaraz und Alexander Zverev. Das letzte Mal, als die beiden bei den French Open aufeinander getroffen sind, 2022, da hat Alexander Zverev damals in 4 Sätzen gewonnen. Das war ein tolles Match damals, aber Carlos Alcaraz ist seitdem 20 Jahre, nicht nur 2 Jahre älter geworden. Er muss als der Favorit gelten, obwohl er nicht die Matchhärte von Zverev hat, aber trotzdem muss er als der Favorit gelten. Gerade wegen der Sätze 4 und 5 habe ich heute das Gefühl.
2 Jahre älter und 2 Grand Slams mehr, ne? Mhm. Und ich glaube, manchmal kann es so simpel sein. Solange Zverev kein Grand Slam-Turnier gewonnen hat, kann er aus meiner Sicht auch kein Favorit in einem Grand Slam-Finale sein. Zumindest nicht gegen jemanden, der das schon geschafft hat. Ich würde sagen, beide haben in diesem Turnier eher selten ihre wirkliche Bestform abgerufen. Es ist ein Matchup, was Zverev auf dem Papier relativ ähnlich gestalten kann. Ich würde aber bei den zu erwartenden eher warmen Bedingungen dann Alcaraz schon vorne sehen, weil der halt eine Explosivität und vor allem eine sehr auf Angriff ausgerichtete Einstellung hat und die Entscheidung suchen wird und sie unter wahrscheinlich den meisten Umständen auch wird finden können. Also ich würde ihn so als 60-40 Favorit oder so sehen. Ich denke, Zverev muss sehr gut aufschlagen, um da wirklich eine Chance zu haben. Denn was wir gesehen haben, ist bei Alcaraz, und das haben wir jetzt von Australian Open nicht gesehen, da hat er das Match gegen Zverev gehabt. Da hat er zwar nochmal im dritten Satz aufdrehen können, aber war ziemlich chancenlos. Und heute, und das fand ich schon sehr, sehr offensichtlich, eben seine Zusammenarbeit mit Juan Carlos Ferrero. Ich glaube, der tut ihm immer noch extrem gut. Und von daher würde ich nicht erwarten, dass Alcaraz so wegknickt wie bei den Australian Open. Und würde da schon erwarten, selbst wenn er einen schlechten Start hinlegt, dass er wieder ins Match kommt. Und ich würde es schon als ziemlich große Herausforderung für Zverev sehen, hier das Finale.
Wo du gerade gesagt hast, er hat einen guten Aufschlagstag oder braucht einen guten Aufschlagstag. Lass uns gerade nochmal über die Grafik von Eurosport sprechen, die gezeigt hat, wie Zverev seinen Ballwurf in den letzten 4 Jahren umgestellt hat. 2020 hatte er eine Ballwurfhöhe von 4,30 Meter. Dafür brauchst du ja eine Leiter, um diesen Ballwurf nachzustellen. 2022 hatte er eine Ballwurfhöhe von 3,90 Meter und inzwischen hat er eine Ballwurfhöhe von 3,50 Meter. Und das hat seinem Aufschlag extrem gut getan. Und wir sprechen immer darüber, ja, so richtig Weiterentwicklung, und vielleicht möchte er nicht unbedingt sein Spiel noch weiterentwickeln. Hier ist eine ganz klare Weiterentwicklung zu sehen.
Ja, das hat er ja auch so geschafft, dass der erste Aufschlag mittlerweile nicht nur einer der besten auf der Welt ist, sondern damit hat er auch das Problem des zweiten Aufschlags ausgemerzt, weil die Quote einfach so hoch ist. Und jetzt mag man auch denken, es sind ja nur ein paar Zentimeter Unterschied. Auf der anderen Seite, wenn wir es jetzt in Prozent ausrechnen, das möchte ich jetzt gerade lieber nicht machen, aber
er hat 20% seines Aufschlags oder seiner Aufschlaghöhe verringert.
Ja, und ich meine, wie hoch wird er kommen mit ausgestrecktem Arm und Schläger? Das wird nah an den 3 Metern dran sein oder so.
Ja, klar. Mhm.
Und von daher, da ist dann wirklich natürlich der Weg nicht mehr sonderlich weit. Und das hilft natürlich gerade bei zum Beispiel windigen Bedingungen oder bei unruhigen Bedingungen. Und es sorgt halt einfach für eine Stabilität. Und da muss man sagen, da hat er auf jeden Fall einen Sprung nach vorne gemacht beim Aufschlag.
Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz am Sonntag um 15 Uhr. Wir werden dann natürlich einen Podcast über dieses Finale machen, genauso wie wir morgen einen Podcast über das Finale machen, der Frauen zwischen Jasmin Paolini und Iga Świątek. Und Jasmin Paolini hat hier noch 2 Tage Tennis vor sich, weil sie heute zusammen mit Sara Errani das Grand-Slam-Finale im Frauendoppel erreicht hat. Sie haben gegen Marta Kostyuk und Elena Gabriela Ruse mit 1:6, 6:4 und 6:1 gewonnen und treffen jetzt auf Coco Gauff und Katerina Siniakova. Die haben gegen Caroline Dolleheit und Desiree Krawczyk gewonnen mit 5:7, 6:4 und 6:2. Errani Paolini gegen Gauff Siniakova am Sonntagmittag, also vor dem Herren-Einzelfinale. Ich glaube, darauf können wir uns dann nochmal freuen, weil Gauff will jetzt unbedingt dann auch einen Doppel-Grand-Slam gewinnen und ist ihre größte Chance, jetzt einen Doppel-Grand-Slam zu gewinnen. Sara Errani und Jasmin Paolini, wir wissen es alle, dass die beiden Olympiasiegerinnen werden und sie könnten hier schon die French Open gewinnen.
Ja, und es sind zwei Spielerinnen auf dem Platz, die im Doppel wirklich schon enorme Erfolge mhm. erreicht haben. Ich meine, Irani war damals mit Vinci die Vorgängerin für Siniakova und Krejcikova. Das heißt, Irani und Siniakova haben ähnliche Erfolge schon erreicht, bis auf den Olympiatitel. Der ist bisher Siniakova vorbehalten. Und Paolini und Goff sind halt Top-10-Spielerinnen, die schon nah dran waren, auch im Doppels, aber noch nicht geschafft haben. Goff stand zweimal im Finale bisher, hat auch sonst auf der Tour schon große Finals erreicht im Doppel, aber noch kein wirklich großes Turnier gewonnen. Also für sie wäre es auf jeden Fall eine Premiere.
Die beiden haben in Rom gewonnen.
Haben sie in Rom gewonnen, dann doch? Ja, okay. Und ich würde sie auch als leichte Favoritin sehen gegen Irani Paolini. Aber da sie ja bei Olympia nicht antreten können zusammen.
Ach so, Irani und Paolini haben Rom gewonnen.
Ah, okay. Ich meinte Goff und Siniakova. Ja, ich glaube nicht, dass Goff immer noch keinen großen Doppeltitel gewonnen hat. Aber ich habe es jetzt auch nicht mehr nachgucken können. Und ich würde Goff Siniakova hier als leichte Favoritin in dem Finale sehen, weil ich glaube, dass Siniakova auf dem Court die beste Doppelspielerin ist. Aber bin gespannt auf den Ausgang des Matches.
Also im Damen-Doppel hat Coco Gauff 2022 das Finale erreicht. Und ansonsten hat sie insgesamt 9 Turniersiege und 2-mal Doha und Toronto hat sie gewonnen, zusammen mit Jessica Pegula.
Okay, gut. Da sind also auch schon Tausender-Titel.
Genau. Auf jeden Fall 2 Tausender-Turniere hat sie schon gewonnen. Auf jeden Fall, das ist das Frauen-Doppelfinale, was wir am Sonntagmittag erleben werden. Morgen nach dem Frauen-Doppelfinale, wo wir ein kleines bisschen die Befürchtung haben müssen, dass das nicht ganz so lange dauern wird, werden noch Marcelo Arevalo und Marte Pavic gegen Simona Bolelli und Andrea Vavasori im Finale spielen. Arevalo und Pavic gewannen heute gegen Granollers und Sebastos und Bolelli Vavasori gewann gegen Rohan Bopanna und Matthew Ebden und natürlich muss ein italienisches Doppel im Finale sein.
Ich glaube, bei den Junioren sind ja jetzt auch so viele dabei. Ne? Ja, wir kennen das hier aus den 90ern in Deutschland und von daher setzen es jetzt die Italiener fort.
Aber da war nur einmal Göllner Prinogil im French Open Finale.
Ja, siehst du, da kannst du dich natürlich auch besser erinnern als ich. Bei mir war das jetzt ja auch eher aus kindlicher Erinnerung.
Ach so, naja, gut. Ja, auf jeden Fall werden wir morgen dann über das Finale der Frauen natürlich sprechen im Podcast. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter, Blue Sky und Instagram. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun per Steady und per PayPal. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Keine Zeit, Olympia zu gucken? Ihr habt Angst, ihr könntet was verpasst haben? Dann hört doch mal hier rein.
Das Flair der Ringe.
Wir fassen euch das Wichtigste und Bemerkenswerteste vom Olympiatag zusammen und kommentieren ganz subjektiv. Und wir, das sind
Moritz Wollert, Autor von Unnützes Wissen Olympia.
Und Malte Asmus, Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Und das Flair der Ringe kriegt ihr täglich neu überall, wo es Podcasts gibt.